HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag. Auf Weltreise.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Mexiko versucht, einen Handelskrieg mit seinem wichtigsten Partner abzuwenden.
Der Präsident ist entschlossen, seine Möglichkeiten zu nutzen, um vom US-Kongress und auch von Mexiko zu verlangen, dass sie mehr tun gegen die humanitäre Krise an unserer Grenze im Süden.
Mexiko ist Transitland für mittelamerikanische Migranten. Man muss anerkennen, dass ihre Zahl extrem gestiegen ist. Auf eine Konfrontation werden wir uns nicht einlassen. Wir glauben, dass man zu einer Vereinbarung mit der US-Regierung kommen kann.
Er kam gerade von einer Diskussionsrunde in der Universität. Man sieht, wie sich der Mörder dem Kandidaten von hinten nähert. Ohne irgendetwas zu sagen, holt er die Waffe raus und schießt ihm direkt in den Kopf. Dann geht er weg. Befasst wurde er nicht.
Man muss nicht selber korrupt sein, aber jeder in diesem Land, auch ich, auch wir alle, leben in einer Kultur der Korruption.
In meiner Arbeit erlebe ich oft Rassismus. Wenn sie merken, dass du nicht gut Englisch sprichst, denken sie, er ist Mexikaner. Viele werden wütend und sagen sowas wie, geh doch zurück nach Mexiko, wo du hingehörst. Trump befeuert diese Art von Rassismus. Vorher war es nicht so schlimm. Aber seit er im Amt ist, wird es immer mehr.
Also wir sind gerade gelandet, nach 12 Stunden und 15 Minuten Flug, und sind ziemlich erschossen. Das war beim Boarding in Frankfurt noch anders. Da haben wir mit guter Laune das zur Einstimmung gehört.
Ich fahre nach Mexiko und hau den jungen Mädchen auf den Popo, weil es mich rein wissenschaftlich interessiert, wie man am Popokapitel darauf reagiert. Mexiko, zu den jungen Dingern und mache mal so. Ich mache so und beobachte sie, das nenne ich angewandte Ethnologie. Sticht sie mir mit einem Lächeln auf die Lippen, ein Messer in die Rippen, ich weiß es nicht. Oder findet sie mich sympathisch und schüttet mir vom Bartisch aus nur Tequila ins Gesicht. Fühlt sich ihr Cousin auf seinem Terrain bedroht und hackt mir die böse Hand mit seiner rostigen Machete ab. Gibt das dann Wundbrand? Das finde ich wissenschaftlich hochinteressant. Ich fahre nach Mexiko und hau den jungen Mädchen auf den Popo. Ich mache so die ganze Zeit, so die ganze Zeit und schreibe dann darüber meine Magisterarbeit.
Ja, und mit dieser Anleitung für Mexiko von Pigor und Eichhorn, da fühlten wir uns rundum bestens informiert, ehe wir uns in die Sitze der Holzklasse zwängten. Business fliegt nur unser Intendant, wenn überhaupt. Und da sind wir jetzt, in Mexiko. Ungefähr 6-mal so groß wie unseres, mit Wüsten und Bergen und tropischen Wäldern, umfangen von 2 Ozeanen, dem Atlantik und dem Pazifik, und mit einer Hauptstadt in über 2000 Meter Höhe. Dort wollen wir unsere Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann treffen und ihre Kollegin Christina Fee Möbus. Die hat uns nämlich die Idee in den Kopf gesetzt, wir könnten doch eigentlich vom Flughafen mit dem Rad ins ARD-Studio fahren. Und zwar auf einem der schnittigen Lowbikes des Chilangos-Clubs.
Für die meisten ist das hier die Hölle. Lärm, Schlaglöcher, schlechte Luft. Die vielbefahrenen Megastraßen im Zentrum von Mexiko-Stadt haben wenige Fans. Die Mitglieder des Chilangos Lowbike Clubs aber nutzen die Boulevards als Bühne für ihre auffälligen Fahrräder. Ein bisschen erinnern die sogenannten Lowbikes an unmotorisierte Harley-Davidson-Maschinen. Tiefer gelegt sind sie und aufwendig dekoriert. Richtige Hingucker eben. Immer wieder bleiben Passanten stehen und lassen sich mit den außergewöhnlichen Gefährten abknipsen. Fernando Serrano ist der Präsident des Clubs. Er hat ein Jahr lang an seinem Lowbike gebastelt. Goldfarben glänzen der Rahmen und das Schutzblech seines Rads. Ausgestattet ist es mit breiten Reifen und weitem, schwungvollen Lenker. Auf den ist Fernando besonders stolz. Der gelernte Schmied hat ihn selbst entworfen. Wenn du nach Hause kommst, dann denkst du dir doch immer die gleichen Probleme und immer der gleiche schnöde Alltag. Mein Fahrrad hilft mir, mich zu entspannen. Du cruist rum, du siehst deine Kumpels. Danach trittst du deinen Problemen auch mit mehr Reife und Leichtigkeit entgegen. Ursprünglich kommt die Lowbiker-Kultur aus den USA, erfunden von mexikanischen Einwanderern, die sich eine eigene Identität in der Ferne aufbauen wollten. Einmal im Monat cruist Fernando zusammen mit etwa 30 Gleichgesinnten durch die Straßen. Frauen sind bei der Biker-Gang in der Minderheit. Nicht nur die Fahrräder, sondern auch die Clubmitglieder selbst fallen auf. Die Schädel kahl rasiert, Totenkopfkettchen baumeln um den Hals. Viele tragen Tattoos und Piercings. Etwas furchteinflößend kommen die Fahrradfans daher. Es hält sich das Gerücht, die Gruppe sei in Wirklichkeit ein Verbrechertrupp. Vor allem auch, weil einige von ihnen aus Teilen Mexiko-Stadts kommen, wo Bandenkriminalität und Gewalt zum Alltag gehören. Lowbiker sein ist eine Kultur. Es unterscheidet uns von anderen, sagt Fernando Serrano. Sie sollen uns nicht in Schubladen für unser Aussehen stecken. Am Ende des Tages sind wir alle gleich. Wir sind keine Verbrecher, wir sind Fahrradfahrer. Ziemlich harmlose Fahrradfahrer sogar. Drogen und Alkohol sind bei den Lowbikern aus Mexiko-Stadt während der Touren verboten. Fernando Serrano radelt mit seiner Gruppe manchmal mehrere Stunden gemütlich durch die Straßen. Dieses Mal sogar bepackt mit Teddybären und Spielzeugen, um Kindern Geschenke zu machen. Am nächsten Morgen muss Fernando wieder zur Arbeit. Da fährt er aber mit einem Standardrad hin. Er will, dass das Lowbike auch etwas Besonderes bleibt.
Diese Bikes kann man aber nicht mieten und deswegen sind wir ins Taxi gestiegen. Guten Tag, Frau Mellmann.
Guten Tag, Frau Sauter.
Auf dem Weg zu Ihnen kamen wir am Regierungssitz vorbei, am Palacio Nacional. Dort regiert seit Dezember ein Präsident, mit dem man auf keinen Fall tauschen möchte. Ihm sitzt nämlich ein anderer Präsident buchstäblich im Nacken, der im Weißen Haus nämlich, Donald Trump und Andrés Obrador. Letzterer muss morgens als erstes checken, was hat der Amerikaner heute wieder über Mexiko getwittert und wie bedrohlich ist das? Haben die beiden Präsidenten überhaupt schon mal direkt miteinander kommuniziert?
Nein, haben sie nicht. Also was sie wohl getan haben, ist tatsächlich mal zum Telefonhörer greifen und sich gegenseitig anrufen. Und dann haben sie gesprochen. Hinterher wurde dann veröffentlicht, was sie sich da so gesagt haben für Nettigkeiten. Aber einer direkten, persönlichen Begegnung ist, glaube ich, vor allen Dingen AMLO, wie er hier abgekürzt genannt wird, also von Andrés Manuel López Obrador, immer bisher aus dem Wege gegangen. Ich kann mir vorstellen, dass das viel damit zu tun hat, dass er einfach nicht gerne vor den Augen der Weltöffentlichkeit in irgendeiner Weise von Trump brüskiert, schlecht behandelt werden möchte und auch einfach wegen der extremen Verstimmungen zwischen den beiden Ländern, die sich nun in den letzten Jahren eigentlich schon seit Donald Trumps Wahlkampagne aufgebaut haben. In der hatte er die Mexikaner ja schon pauschal verunglimpft und beschimpft als Mörder und Vergewaltiger, die in sein Land kämen.
Und deswegen unterhalten wir uns auch als erstes darüber, wie diese beiden Präsidenten sich verstehen, denn für Mexiko ist das ein dominantes Thema. Was Trump will, ist klar, dass nämlich die Migration aus Mexiko in die USA gestoppt wird. Da kommt's ja auch darauf an, wie geschickt Obrador agiert. Haben die beiden als Persönlichkeiten etwas gemeinsam?
Tatsächlich wird das viel reflektiert inzwischen in den mexikanischen Medien, vor allen Dingen, dass es doch da einige Gemeinsamkeiten gibt und dass möglicherweise das auch dazu führt, dass es noch nicht so diese offene Konfrontation zwischen diesen beiden Präsidenten gegeben hat. Denn bisher, das muss man auch sagen, ja, verunglimpft Trump zwar Mexiko pauschal, aber er hat es noch nicht persönlich auf López Obrador abgesehen. Den lässt er bislang eigentlich in Ruhe. López Obrador versucht auch tatsächlich durch immer wieder neue Charme-Offensiven Trump auf seine Seite zu ziehen oder zumindest davon abzubringen, zu härteren Maßnahmen gegen Mexiko zu greifen im Streit um die Migranten, die aus Mittelamerika kommen. Und tatsächlich gibt es da so einige Gemeinsamkeiten, die da auffallen. Also ich glaube, beide haben zum Beispiel ziemlich auffällige autokratische Züge, lassen sich ungern reinreden. Beide haben ungefähr das gleiche Alter, sind schon über 60. Beide regieren per Twitter beziehungsweise per Frühkonferenz, denn López Obrador veranstaltet hier jeden Morgen noch vor Sonnenaufgang eine Pressekonferenz im Nationalpalast mit geladenen Vertretern der Presse, wo er dann also Fragen beantwortet oder auch nicht beantwortet, eine Stunde lang. Und das ist dann seine Art zu regieren und klarzumachen, welches seine Positionen sind zu den verschiedenen bewegenden Themen hier im Land. Dabei macht er die Presse dann gern auch mal schlecht, wenn Journalisten ihm was vorhalten, was er anders sieht, ja.
Das macht er wie Trump. Letzterer will wiedergewählt werden. Außenpolitik ist für den Mann im Weißen Haus in erster Linie Innenpolitik. Der mexikanische Präsident ist ja erst seit 7 Monaten im Amt. Was muss der denn seinen Landsleuten beweisen?
Der muss viele Versprechen einhalten. Er ist ja mit sehr, sehr großen Vorschusslorbeeren hier gestartet. Er hat das beste Wahlergebnis aller Zeiten eingefahren mit über 50%. Soweit etwas hatte noch kein bisheriger Präsident vorzuweisen. Und auch nach der Wahl dann eine enorme Beliebtheit, also wirklich bis zu über 80%. Inzwischen ist das wieder ein bisschen gesunken auf knapp über 60% der Bevölkerung in Mexiko sind einverstanden mit seiner Politik. Und er muss nun natürlich vor allen Dingen beweisen, dass er ernst macht mit einem seiner Hauptversprechen, nämlich die Korruption in diesem Land auszurotten. Mit Stumpf und Stiel. Er hat jetzt gerade noch einmal versprochen, zum Jahrestag seiner Wahl am 1. Juli, dass er das bis Ende Dezember geschafft haben will. Da sind wir alle sehr gespannt. Was er hier auch ausrotten will, ist die Armut, die Ungleichheit, die wirklich extrem ist in diesem Schwellenland, und die Gewalt, die Unsicherheit. Denn die Mordraten in Mexiko, die haben wirklich alle Rekorde gebrochen in den letzten Jahren und Monaten, und das hat sich auch in der Amtszahl von López Obrador bislang leider noch nicht geändert.
Sie erzählten uns eben, nicht nur Trump, sondern auch Obrador beschimpft die Presse und redet von Fake News. Kann man davon ausgehen, dass der Neue dann in seinem Palast in der Berichterstattung nicht gut wegkommt? Gibt's das überhaupt in Mexiko? Eine freie, unabhängige und mutige Tagespresse?
Das gibt es schon, allerdings nicht in den großen, auch überregionalen Tageszeitungen, die am auflagenstärksten sind, denn dort herrscht vor allen Dingen immer noch eine große Verunsicherung darüber, wie die politische Linie dieses Präsidenten sein wird und ob er der Presse wirklich Freiheiten lassen wird. Diese Tageszeitungen leben vor allen Dingen ganz klar von den Anzeigen der Regierung. Das macht einen großen Teil des Budgets der Einkünfte dieser Zeitungen aus. Genauso ist das bei Fernsehsendern und auch bei vielen Radiostationen. Deswegen konzentriert sich tatsächlich die sehr unabhängige, sehr kritische Presse dann doch eher auf Online-Medien oder auf unabhängige Radios und Fernsehstationen, die dann meistens am Existenzminimum herumkrepeln. Also viel Kritik gegen AMLO gibt es in Mexiko tatsächlich auch aus der Zivilgesellschaft noch nicht, was auch dort mit einer Verunsicherung zu tun hat. Ich glaube, viele bangen da einfach auch um staatliche Zuwendungen, staatliche Gelder. Diese Regierung hat sich in den letzten Monaten dadurch ausgezeichnet, vor allen Dingen solche Ausgaben zu kürzen, also unter anderem auch für Radiostationen hier im Land, die einigermaßen unabhängig arbeiten konnten. Alle Sektoren, die gesamte öffentliche Verwaltung, der gesamte öffentliche Sektor ist davon betroffen und keiner will da natürlich irgendwie etwas verlieren, was er zum Leben braucht.
Wir sind heute in Mexiko, um uns über Land und Leute zu informieren und dabei vom profunden Wissen unserer Korrespondentin zu profitieren. Sie kam 100 Jahre später als Harry Graf Kessler nach Mexiko, ein deutscher Publizist und Dandy, der 1898 vor allem vom Licht, noch nicht von der Korruption, aber vom Licht über der Hauptstadt begeistert war.
Das Auge empfindet zuerst von der Stadt nur die Gewalt der Farben und des tropischen Lichts in der Höhenklarheit. Daneben verschwindet die Eintönigkeit des Stadtplans, die noch die vizeköniglich-spanische Beamtenschaft im papierenen Stil geradwinkelig reguliert hat. Und auch die nordamerikanische Hässlichkeit der Telegrafenstangen auf den Trottoirs und der Trambahnen, die hier nicht nur den Verkehr des Publikums vermitteln, sondern es unternommen haben, in besonderen, schwarz gestrichenen Wagen zu billigen Preisen Leichen zu befördern. Die Menschenmenge, die alles farbig umflutet, die helle, rosenrote oder zartblaue Tünche der Häuser, um die das Licht beständig vibriert, die fernen Gletscher mit ihren bald mächtiger, bald nur blass leuchtenden Firnen und darüber ein Himmel, dessen Ton und Tiefe fortwährend wechseln, schaffen eine Bewegung von Farben und Reflexen, die wie ein Spiel das Auge beschäftigt.
Musik Harry Graf Kessler, der deutsche Aristokrat, errümpfte Ende des 19. Jahrhunderts schon die Nase über die nordamerikanische Hässlichkeit der Telegrafenstangen in Mexico City. Was würde der heute wohl über die allgegenwärtige Präsenz von Starbucks schreiben? Würde er es als nordamerikanische Hässlichkeit des Unternehmens bezeichnen, ausschließlich alte Mitarbeiter einzustellen, weil die keine Rente kriegen und deshalb auf den für unsere Verhältnisse sehr kargen Lohn bei Starbucks angewiesen sind? 200 Euro im Monat verdient eine mexikanische Barista halbtags in der Kaffeehauskette.
Hola, bienvenido, ¿cómo estás? Un delicioso bagel.
Starbucks verkörpert Lifestyle, ist Elita Rodriguez Lebensfreude. Sie ist eine quirlige Frau, freundlich, offen, immer für ein paar nette Worte zwischen Tür und Angel zu haben. Multitasking für die 68-Jährige kein Problem. Das kann sie bei ihrem Job hier in der Filiale in Mexiko-Stadt auch gut brauchen. Bei einem globalen Franchise-Unternehmen wie Starbucks muss es schnell gehen. Seit knapp einem Jahr arbeitet Elita Rodriguez als Barista, wie es hier heißt, also als professionelle Kaffeezubereiterin. Ich mag es, unter Leuten zu sein. Das Beste, was wir machen können, ist, uns zu beschäftigen. Ich komme glücklich hierher. Eigentlich ist Estelita schon aus dem Berufsleben ausgestiegen. Zu Hause rumsitzen kommt für sie aber nicht in Frage. Die Mexikanerin ist Teil eines Pilotprojekts für Lateinamerika. In ihrer Filiale bedienen fast ausschließlich Pensionäre, Mindestalter 60 plus. Starbucks kooperiert mit der mexikanischen Bundesbehörde für Senioren. Das Ziel, ältere Menschen wieder ins Arbeitsleben zu integrieren.
La mayoría de la gente que
Die meisten bekommen kaum Rente in Mexiko, sagt Geraldo González. Er ist auch Senior-Barista. Meine Rente ist ganz okay, aber ich muss trotzdem zuarbeiten, damit es fürs Leben reicht. Vielen Menschen geht es wie Geraldo. Teils leben Senioren in Mexiko sogar in absolut prekären Verhältnissen. Eine flächendeckende Rentenversicherungspflicht gibt es nicht. Mehr als die Hälfte aller Mexikaner arbeitet schwarz. Viele halten sich mit Jobs als Straßenverkäufer oder Gärtner über Wasser. Geraldo war früher Buchhalter, arbeitete vom Schreibtisch aus. Dementsprechend fällt es ihm auch ein Jahr nach Start des Projekts manchmal schwer, beim hektischen Rhythmus einer Kaffeehauskette mitzuhalten. Flat White, Karamellmokka oder Cappuccino auf Eis mit Macadamia-Splittern. Da verliert der Mann mit dem grauschwarz meliertem Haar manchmal den Überblick, wenn er mit seiner grünen Schürze hinterm Tresen an den Geräten hantiert. Es sind so viele Rezepte. Man muss total vorsichtig sein. Vor allem, wenn ich eisgekühlte Getränke machen soll, dann denke ich immer, oh nein, das will ich nicht. Aber auch Geraldo kommt gern zur Arbeit. Um mithalten zu können, haben die Älteren kürzere Schichten als die Jungen. Bezahlt wird für alle gleich. Wie hoch die Löhne sind, will hier niemand verraten. Das Gehalt läge über den Mindestlohn von umgerechnet etwa 140 Euro im Monat. Geraldo plant, noch etwa 3 Jahre zu arbeiten. Rentnerin Estelita will noch so lange bleiben, wie es nur geht. Ausruhen kann ich mich auch noch, wenn ich unter der Erde liege, sagt sie. Für die Mexikanerin ist der Barista-Job gut für den Geldbeutel, für Starbucks gut fürs Image. Immer wieder war das Unternehmen in der Vergangenheit auch in Deutschland wegen schlechter Arbeitsbedingungen in den Medien. Es plant jetzt, weitere Seniorenfilialen in Mexiko zu eröffnen.
In deutschen Zeitungen stand, die würden 200 Euro im Monat als Barista verdienen, Frau Mellmann. Starbucks beschäftigt in diesem Projekt ältere Mexikaner. Wo finden eigentlich die Migranten aus Mittelamerika Jobs, die zwar alle in die USA weiter wollen, es dorthin aber nicht schaffen? Dürfen Migranten aus El Salvador und Guatemala überhaupt in Mexiko arbeiten? Kriegen die Asyl?
Also nur, wenn sie das beantragen, wenn sie sich tatsächlich bei den Behörden melden. Viele dieser Migranten aus Mittelamerika übertreten die Grenze ja ohne gültige Papiere und melden sich nirgends. Nach Schätzungen haben das in diesem Jahr schon fast 600.000 Menschen getan, die nicht nur aus Mittelamerika stammen, aber eben überwiegend. Und wenn sie sich dann also nicht registrieren, kein Asyl haben, keine Arbeitserlaubnis haben, kein offizielles Dokument, dann bleibt ihnen nur die prekäre Beschäftigung, also im informellen Sektor, wie der hier hier genannt wird, was Frau Möbus auch angesprochen hat, 30 Millionen Mexikaner arbeiten hier informell. Das heißt natürlich, dass es auch für Migranten dann eher einfacher ist, da anzudocken, also irgendwelches Obst und Gemüse auf der Straße zu verkaufen zum Beispiel oder einzelne Zigaretten oder Kaugummis oder an den Straßenkreuzungen Windschutzscheiben säubern. Da sieht man häufig Menschen aus Mittelamerika, in Mexiko-Stadt jedenfalls, die das übernehmen. Und viele finden, glaube ich, auch Arbeit inzwischen in Chiapas, in dem südlichen Bundesstaat von Mexiko, der direkt an Guatemala grenzt, wo viele über den Grenzfluss kommen, dort in der Landwirtschaft und vor allen Dingen dort in der Kaffeeproduktion. Allerdings auch das Jobs, die sehr, sehr schlecht bezahlt sind. Man hört da auch immer wieder Geschichten von wirklich Sklaverei-ähnlichen Verhältnissen, wo Menschen gar nicht bezahlt werden, sondern einfach nur etwas zum Essen bekommen. Und mehr nicht. Und viele Menschen finden Arbeit in den großen Grenzstädten an der US-mexikanischen Grenze. Und das schon seit Jahrzehnten. Das sind ja die Hängengebliebenen dort, die es nicht über die Grenze geschafft haben, sich dann dort einen Job gesucht haben in den großen Manufakturen, die für den nordamerikanischen Markt produzieren, für die USA und Kanada, die sogenannten Maquilas, also die Billiglohnfabriken. In diesen Fabriken, da kann man dann pro Woche vielleicht so 50 Euro verdienen, wenn es gut läuft. Dafür hat man dann aber auch 6 Tage gearbeitet und 12 Stunden am Tag. Und es ist sehr, sehr schwer, von solchen Hungerlöhnen eine Familie zu ernähren. Aber trotzdem gibt es viele Menschen aus Honduras, El Salvador und Guatemala, die dort so auf diese Art und Weise ihr Leben bestreiten. Der Präsident von Mexiko, Andrés Manuel López Obrador, hat vor kurzem gesagt, dass er sich schon gut vorstellen kann, dass viele der Migranten aus Mittelamerika in Mexiko bleiben und in den Maquilas, in den Billiglohnfabriken arbeiten. Er sieht dort ungefähr 40.000 Stellen frei. Die Besitzer dieser Fabriken, die sehen das ein bisschen anders. Die sagen, im Grunde genommen nützen uns diese Migranten hier nicht so wahnsinnig viel, weil klar ist, dass sie nur vorübergehend hier arbeiten wollen und dann, sobald sich eine Gelegenheit bietet, die Grenze überqueren. Und dann ist ja keine Kontinuität gewährleistet und für uns als Unternehmer ist das jetzt nicht besonders vorteilhaft.
Stimmt es denn, dass Mexiko auch Migranten aus den USA zurücknimmt, nach angeblich geheimer Absprache mit Donald Trump?
So geheim war das gar nicht. Das war dieses Abkommen, auf das sich Mexiko und die USA Anfang Juni geeinigt haben, nachdem US-Präsident Trump Mexiko ganz offen gedroht und ja sozusagen erpresst hatte mit Strafzöllen auf mexikanische Waren. Er wollte pauschal auf alle Produkte, die Mexiko in die USA schafft, 5% Zölle erheben in einem ersten Schritt und später dann 10, 15, 20 bis zu 25% im Oktober. Mexiko war dann in Schockstarre und die Regierung, glaube ich, bereit, alles zu unterschreiben, was diese Drohung noch irgendwie abwenden könnte in den letzten Tagen. Das war dann auch eine sehr knappe Sache. Und in diesem Abkommen hat sich Mexiko dazu verpflichtet, tatsächlich noch mehr Migranten aus Mittelamerika, mit denen Mexiko ja eigentlich nichts zu tun hat, die in den USA Asyl beantragen oder beantragen wollen, zurückzunehmen. Damit sie dann also in Mexiko, in diesen großen Grenzstädten im Norden, diese behördlichen Prozesse abwarten, bis sie ihren ersten Termin oder ihren zweiten Termin mit den US-Behörden auf der anderen Seite bekommen. Das sind inzwischen schon viele, viele tausend Menschen und die Grenzstädte stehen da tatsächlich vor einer ziemlich unlösbaren Situation. Denn es gibt weder Unterkünfte für die Menschen, noch gibt es Jobs für die Menschen, noch genug Essen. Also viele kampieren da wirklich auf der Straße und sind völlig verzweifelt und müssen monatelang warten auf ihren ersten Termin auf der US-amerikanischen Seite bei den dortigen Behörden.
Mit denen möchte man nicht tauschen, auch nicht mit dem mexikanischen Präsidenten, der ja in so einer Sandwich-Position ist zwischen den USA im Norden und den mittelamerikanischen Ländern im Süden. Jetzt wurde zugesagt, im Kampf gegen illegale Migration auch die mexikanische Nationalgarde einzusetzen. Was tun die denn genau und wo?
Ich habe sie mit eigenen Augen schon gesehen an der Nordgrenze. Dort sollen es 15.000 Soldaten sein, die dort insgesamt stationiert sind, um die Grenze zu sichern. Also so eine Art, ja, Türsteherposition einzunehmen. Das ist ein bisschen absurd, denn Sie müssen sich das ja so vorstellen, dass diese US-Grenze sowieso schon sehr, sehr stark gesichert ist. Das erinnert manchmal wirklich an Bilder von der innerdeutschen Grenze vor 1989. Da ist überall Stacheldraht, da sind riesige Metallwände aufgebaut worden, bis zu 8 Meter hoch, mitten in den Städten, in Ciudad Juárez. Das habe ich das gesehen. Also es gibt sowieso wenig Möglichkeiten für Migranten, darüber zu gehen. Sie tun es dennoch. Sie finden immer ihre Schlupflöcher. Sie finden auch immer Schleuser, die ihnen diese Schlupflöcher zeigen. Und auf der mexikanischen Seite stehen nun also plötzlich Soldaten, die diese wenigen Migranten, die sich das dann noch trauen, das zu versuchen, dann also davon abhalten sollen, das zu tun. Etwas, was Mexiko in seiner Geschichte eigentlich noch nie getan hat, das Militär so gegen Migranten einzusetzen, beziehungsweise seine eigenen Grenzen sowohl im Süden, an der Grenze zu Guatemala, wo jetzt auch Soldaten stationiert sind, als auch eben im Norden dicht zu machen. Das heißt, es kann keiner rein und es kann keiner mehr raus. Ganz im Sinne von Donald Trump. Menschenrechtsorganisationen hier in Mexiko, auch Amnesty International, internationale Organisationen, warnen jetzt also schon davor, dass es da zu Menschenrechtsverletzungen kommen kann, wenn die Soldaten dagegen Migranten eingesetzt werden, und sagen eben auch ganz klar, dass das rechtlich eigentlich überhaupt nicht in Ordnung sei, so etwas zu tun. Die mexikanische Regierung redet sich darauf raus, dass die Soldaten ja die Migranten nicht festnehmen, sondern nur festhielten und dann die Migrationsbehörden, die Migrationspolizei zur Hilfe rufen, damit die sich dann um die Migranten kümmern, sprich sie festnehmen und abschieben.
Wir reden später weiter. Lassen wir jetzt aber mal die Tagespolitik liegen und gehen in die Kirche Templo San Francisco de Assis. Dort findet man, wie übrigens in vielen bayerischen Landkirchen, sogenannte Votivtafeln, also Bittbriefe, und Karten von Gläubigen, die ihre Wünsche an die Gottesmutter aufschreiben, in etwa so.
Ich bin gekommen, um Sie darum zu bitten, dass mein Herr sich in mich verliebt. Nicht, weil er mir etwa gefällt, beileibe nicht, aber wissen Sie, die Herrin misshandelt mich. Der Herr ist zudringlich. Der Sohn greift an jeder Ecke nach mir. Sie lassen mich vor Hunger fast umkommen. Sonntags sperren Sie mich ein. Wenn ich beim Bügeln die Hemden versenkt habe, kriege ich keinen Ausgang und sehe meine Freundinnen gar nicht mehr. Ich darf das Telefon nicht benutzen. Meistens zahlen sie mir meinen Lohn nicht pünktlich, weil sie kein Geld haben. Wenn ich wische, dann schimpfen sie mit mir, weil ich ihnen nicht gleichmäßig genug wische. Wenn ich wasche, weil ihnen die Wäsche nicht weiß genug ist, die rote einen Blaustich hat und die gelbe einen Rotstich. Wenn ich koche, weil der Reis klumpt. Wegen jeder Kleinigkeit werde ich ausgeschimpft. Ich stehe um 6 Uhr früh auf und wenn Sie Gäste haben, bin ich bis nach Mitternacht noch auf den Beinen und schufte. Also, sagen Sie selbst. Ich möchte, dass sich der Herr in mich verliebt, damit er mal sieht, was unser eins fühlt.
So hat es die mexikanische Schriftstellerin Carmen Buyosa aufgeschrieben und nachgedichtet. Die Bitte einer Hausangestellten, einer Muchacha, die ganz ähnliche Probleme hat wie Hausmädchen in den arabischen Golfemiraten. Ausbeutung ist nämlich genauso global wie Migration. Da hat es der Ajolotl, der mexikanische Schwanzlurch, bei dieser Nonne doch entschieden besser.
An ihren ersten Ajolotl kann sich Schwester Ophelia Morales noch genau erinnern. Corazon, Liebling, hieß der Lurch. Damals, vor 18 Jahren, hat ihn die Dominikanerschwester aus der Kleinstadt Pascuaro im Bundesstaat Michoacán in ihre Obhut genommen. Scheinbares Dauergrinsen im Gesicht, kleine tapsige Pfoten, abstehende Kiemenbüschel, die ihm wie Haare vom Kopf stehen. Der Ajolotl an sich sieht ein bisschen aus wie von einem anderen Stern. Jeden Tag hat Nonne Ophelia ihrem Corazon kleine Würmchen gegeben, regelmäßig sein Aquarium sauber gemacht, für ihn gebetet.
Una gran satisfacción ver, por ejemplo, ahorita.
Es erfüllt mich so sehr, dass wir hier so viele Tiere haben, dass sie gesund sind, dass wir ihnen helfen können, wenn sie krank sind. Die Tiere sind sehr gesund und sehr schön. Und weil es jetzt so viele sind, gibt Schwester Ophelia ihren Amphibienmitbewohnern im Kloster mittlerweile auch keine Namen mehr. Ein ganzer Raum steht voll mit Aquarien, der angrenzende Flur noch dazu. In jedem Wasserbecken tummelt sich eine Handvoll Ajolotl. Etwa 300 haben Ophelia Morales und Ordensschwester Maria del Carmen Pérez herangezüchtet. Es ist uns wichtig, eine Spezies zu erhalten, die vom Aussterben bedroht ist, sagt Nonne Maria. Wir wollen zusammenarbeiten, helfen. Unweit vom Kloster entfernt erstreckt sich ein See, einst die natürliche Heimat des Ajolotl. Das Gewässer ist über die Jahre hinweg verkommen. Überfischung und Massentourismus haben es den Tieren fast unmöglich gemacht, noch in ihren natürlichen Lebenssphären zu hausen. Das hat Forscher aus aller Welt auf den Plan gebracht. Experten aus den USA sind es, die den Schwestern das professionelle Züchten der Achalottl gezeigt haben. Jetzt setzen sie sich zusammen für den Erhalt der Tiere ein. Die einen im Namen Gottes, die anderen im Namen der Wissenschaft. Denn der kleine Schwanzlurch, er ist für die Wissenschaft ein wahres Wundertier. Der Achalottl bleibt ein ewiges Kind. Der Gencode macht's. Aus seinem Larvenstadium kommt er nie heraus. Wohlmöglich ein Grund, warum er sich selbst heilen kann. Egal ob Ärmchen oder Beinchen, verliert er Körperteile, dann wachsen sie komplett wieder nach, mitsamt Muskeln, Knochen und Nervengewebe. Seit Jahrzehnten schon versuchen Forscher, das Geheimnis seiner Fähigkeiten zu entschlüsseln. Was das für die Humanmedizin bedeuten kann, weiß der Molekularbiologe Alfredo Cruz. So kann man vielleicht auch bei Menschen ein ganzes Organ ersetzen oder einen Tumor beseitigen. Wir könnten dann also mittelfristig vielleicht nicht nur Gliedmaßen wiederherstellen, sondern auch Krebs besiegen.
Hacer un trabajo en contra o para inhibir el desarrollo del cáncer.
Die Nonnen rund um Schwester Ophelia und Maria sind indessen teils selbst zum Kult geworden. Die Klosterfrauen brauen schon seit etwa 100 Jahren einen Sirup aus Teilen des Achalottl. Gegen Husten soll er helfen. So sind auch die Wissenschaftler auf die Schwestern aufmerksam geworden. Das Rezept für den Trank, das weiß neben den Nonnen wohl nur der liebe Gott. Ausplaudern wollen sie es jedenfalls nicht.
No, I know.
Die Kräfte des Superlurchs haben ihre Grenzen. Irgendwann geht auch er den Weg alles Irdischen, selbst in geschützten Räumen wie dem Kloster. Schwester Ophelias erster Achalottl Corazon wurde etwa 17 Jahre alt.
Was die Kollegin Christina Fee Möbus tun konnte, das können Sie, Anne-Kathrin Mellmann, seit Monaten nicht, sich nämlich um solche Dinge zu kümmern wie den Achalottl, ein erstaunliches Tier. Sie haben stattdessen viel um die Ohren in Ihrem Berichtsgebiet, denn Sie sind ja auch zuständig für Mittelamerika und Venezuela und damit für die größte Flüchtlingskrise Lateinamerikas. 5 Millionen, mehr sogar, mehr als 5 Millionen Venezolaner sind bereits in die Nachbarländer geflohen vor Armut und Perspektivlosigkeit. Wer hält denn das Regime Maduro am Leben?
Die Bevölkerung Venezuelas jedenfalls nicht. Also wenn man aktuellen Umfragen da Glauben schenken kann, dann gibt es gerade mal noch knapp 10%, die einverstanden sind mit seiner Regierungsführung. Wer ihn dann sonst noch am Leben erhält, das ist vor allen Dingen die Armee, die vielen Generäle, die er um sich herum geschart und aufgebaut hat in den vergangenen Jahren und mit Privilegien versorgt hat. Dann seine Partei, die Sozialistische Partei und ihre Basisorganisationen, die immer noch sehr aktiv sind, vor allen Dingen in den ärmeren Vierteln Venezuelas. Dann ganz wichtig, die kubanischen Verbündeten, die ihm den Rücken stärken in jeder Hinsicht und die venezolanischen Sicherheitskräfte. Abgesehen von der Armee hat er so einige neue Spezialkräfte gebildet, unter anderem die FAIS, die gibt es seit 2017. Sie erinnern sich, dass es 2017 sehr viele Proteste gegen die Regierung gegeben hat, gewalttätige Straßenproteste, und daraufhin setzte dann eine größere Repression ein gegen die Menschen, gegen Andersdenkende, gegen Regierungsgegner im Allgemeinen, unter anderem eben auch angeführt von diesen FAIS, diesen Spezialeinheiten, die auch oft als Todesschwadrone bezeichnet werden, die in die Armenviertel gehen und dort vor allen Dingen also außergerichtliche Hinrichtungen durchführen. Es gab jetzt gerade einen Bericht der Vereinten Nationen, die gerade diesen Spezialkräften das vorwerfen, sagen, 2018 alleine wurden mehr als 5000 Menschen in Venezuela, die sich irgendwie der Regierung, den staatlichen Kräften widersetzt hätten, ermordet, unter anderem auch von diesen Sicherheitskräften.
Venezuela sollen ja manche in Europa für ein sozialistisches Land halten. Tatsächlich aber ist es eine Diktatur mit rund 2000 Offizieren, die fast alle vom Drogenhandel leben. 2000 Offiziere, so viele hat die NATO nicht. Ist das der Grund, warum das venezolanische Militär fest zu Präsident Maduro steht?
Das ist einer der Gründe. Vor allen Dingen in der Regierungszeit von Nicolas Maduro nach dem Tod des Begründers des Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Hugo Chavez. Nachdem er dann also angefangen hat, hat er es verstanden, die Armee auf seine Seite zu bringen, indem er vor allen Dingen immer mehr Generäle eingesetzt und benannt hat und die dann mit sehr vielen Privilegien versorgt hat. Also mit sehr viel wirtschaftlicher Macht und auch mit sehr viel politischer Macht. Und es ist da nicht nur der Drogenhandel ist da zu nennen, der sicherlich wichtig ist, wo es sehr, sehr große Gewinne Gewinnspannen, sehr große Gewinne gibt, sondern auch der Handel mit Lebensmitteln. Denn in einem Land, in dem so eine flächendeckende Krise herrscht, wo fast alle Menschen nicht genug zu essen haben, sind Lebensmittel eine sehr, sehr wichtige, wertvolle Ware. Die Generäle sind damit betraut, die Lebensmittel aus dem Ausland zu importieren, denn in Venezuela wird nichts mehr produziert, um es dann in Venezuela weiter zu verteilen bzw. zu verkaufen. Sie sitzen an den Schlüsselstellen der Macht, sie bekleiden Regierungsämter, sie führen auch die staatliche venezolanische Erdölförderung, PDVSA. Der Konzern ist inzwischen durchweg mit Militärs besetzt in den Führungsetagen und auch da gibt es natürlich sehr, sehr große Gewinne, die man da immer noch erzielen kann, auch wenn die Bevölkerung Hunger leidet und keinen Strom mehr hat und kein Trinkwasser, kein Leitungswasser mehr hat.
Und der Konflikt zwischen Regierung und Opposition, der erscheint wie zementiert. Im Frühjahr hatte man ja noch das Gefühl, die Tage des Herrn Maduro seien gezählt. Aber so ist das nicht, oder?
Nein, so ist es nicht. Es sah am Anfang tatsächlich so aus, wie Sie beschreiben. Aber ich glaube, es gab dann tatsächlich nicht ausreichend Unterstützung für den Oppositionsführer und den Parlamentspräsidenten Juan Guaido in seinem Ansinnen, die Regierung sehr, sehr schnell zu Fall zu bringen. Er hat da auch viele Fehler gemacht. Also bevor ich darauf komme, vielleicht noch kurz. Ich glaube, ein etwas, was dazu beigetragen hat, dass dieser Umsturz, der von ihm geplante, nicht so schnell geklappt hat, war, dass es einfach an lateinamerikanischem Rückhalt gemangelt hat in dem Moment. Die lateinamerikanische Integration ist in den letzten Jahren durch die politischen Veränderungen auf der Strecke geblieben und die Bündnisse sind sehr zerstritten. Es gab da Uneinigkeit darüber, wie man sich Guaido gegenüber verhalten kann. Die Einmischung der USA hat sicherlich auch ihren Teil dazu beigetragen, weil das in Lateinamerika einfach nicht gern gesehen wird, wenn sich ein US-Präsident einmischt und sagt, ich schlage mich auf die Seite dieses rebellischen Juan Guaido. Das hat ihnen natürlich Sympathiepunkte gekostet und zum anderen dann eben seine eigenen Fehler. Er hat zum Beispiel im Februar, daran erinnern Sie sich sicherlich auch alle, versucht, humanitäre Hilfe über Kolumbien ins Land zu bringen. Diese humanitäre Hilfe politisch sehr stark für sich instrumentalisiert, ist damit gescheitert. Diese humanitäre Hilfe kam nicht ins Land. Es gab viele Tote und Verletzte bei dem Versuch, sich gegen die Soldaten durchzusetzen, die weiterhin auf der Seite von Staatschef Maduro stehen. Also es ging auch in diesem Fall darum zu zeigen oder die Soldaten dazu zu bewegen, die Seiten zu wechseln. Das war eine vielleicht naive Annahme, dass sowas gelingen könnte. Er hat es dann nochmal versucht Ende April, als er zur Rebellion aufgerufen hat. Die ist auch gescheitert und das hat Juan Guaido dann auch noch mehr Sympathiepunkte im In- und Ausland gekostet. Vor allen Dingen auch im Inland zeigen Meinungsumfragen inzwischen auch, dass viele nicht mehr so einverstanden mit ihm sind oder einfach die Hoffnung verloren haben darauf, dass mit Juan Guaido da tatsächlich noch ein Politikwechsel und ein Sturz dieses Regimes gelingen könnte.
Also, das ist ja nicht so schwer, sich vielleicht in einen Bürger, eine Bürgerin Venezuelas reinzuversetzen. Was machen die für eine Erfahrung? Maduro werden sie nicht los. Die Vereinten Nationen völlig machtlos. Die Organisation der lateinamerikanischen Staaten ebenfalls. Ist das die Erfahrung auf ihrer Seite der Welt? Internationale politische Organisationen haben abgewirtschaftet. Die helfen nicht mehr weiter in politischen Konflikten?
Tatsächlich ist das so ein bisschen diese Erfahrung in den letzten Jahren gewesen, weil die Organisation amerikanischer Staaten sich da tatsächlich als zahnloser Tiger entpuppt hat. Die anderen Organisationen der Region auch nicht viel tun konnten, um den Venezolanern zu helfen in ihrer Krise. Aber ich würde die Hoffnung da noch nicht aufgeben, denn was jetzt passiert ist, nachdem die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet nach ihrem Kurzbesuch in Venezuela im Juni ihren Bericht vorgelegt hat, das ist schon wirklich beachtlich. Das hat riesengroße Wellen geschlagen, nicht nur in Venezuela, sondern auch im Ausland, weil das nun aussieht wie ja der endgültige Beleg dafür von einer unabhängigen Staatenorganisation dafür, dass es in Venezuela diese massiven Menschenrechtsverletzungen gibt, diesen Hunger, dieses Elend, das wiederum von der sozialistischen Regierung instrumentalisiert wird und eingesetzt wird, um die Bevölkerung unter Druck zu setzen und gefügig zu machen. Also die Menschen in Venezuela verbinden jetzt mit diesem Bericht, glaube ich, wieder die Hoffnung, dass sich etwas ändern könnte, dass der Druck auf die Regierung von Nicolás Maduro erhöht werden könnte und vielleicht auch bei denjenigen linken Kräften international, die bislang noch den angeblichen Sozialismus von Maduro verteidigt haben.
Okay, machen wir hier wieder eine kurze Pause von der Politik und blättern in der Literatur des mexikanischen Nobelpreisträgers Octavio Paz. Wir wollen ja auf unserer Weltreise nach Mexiko verstehen, wie die Menschen dort ticken und warum beispielsweise die Fiesta dort so überbordend ist. Octavio Paz wurde geboren in Mexico City, so hieß es zu seiner Geburt noch nicht, ist aber heute Mexico City. Und er starb auch dort. Kurze Textprobe aus »Das Labyrinth der Einsamkeit«.
Es gibt Beleidigungen, Streit, Messerstiche, Schießereien. Aber auch das gehört zur Fiesta. Denn der Mexikaner will mehr als Amüsement. Er will sich selbst übertreffen, die Mauer seiner Einsamkeit übersteigen, die das ganze Jahr über ihn umschließt. Alle sind in dieser Nacht von der Violencia und dem Wahnsinn gepackt. Die Seelen knallen wie Farben, Stimmen, Gefühle. Vergisst der Mexikaner sich selbst? Zeigt er sein wahres Gesicht? Wer soll das wissen? Wichtig allein ist, aus sich herauszugehen, sich eine Bahn zu brechen, sich an Lärm, Farben, Leuten zu berauschen. Mexiko feiert. Die Fiesta, von Blitzen des Wahnsinns durchzuckt, ist die glänzende Kehrseite unseres Schweigens, unserer Apathie, Zurückhaltung, Schroffheit.
Dieser Text von Octavio Paz erschien schon 1950. Und vielleicht ist diese psychologische Sicht heute altmodisch und überholt. Was aber unabhängig von gesellschaftlichem Wandel bleibt, das ist das Verhältnis der Mexikaner zu ihrer Geschichte, zu der vor und während der Eroberung durch die Kolonialmacht Spanien. Als die Azteken herrschten, ehe ihre Kultur und Religion zerstört wurde. Man sieht diese Erinnerung fast täglich auf dem Hauptplatz in Mexico City, auf dem Zócalo. Stefan Lina erzählt Ihnen das.
Trommeln, Muschelhörner, Flöten, klirrende Ketten. Fast täglich versammeln sich auf dem Zócalo von Mexiko-Stadt Menschen jeden Alters. Auf dem Platz im Schatten der barocken Kathedrale tanzen und musizieren sie. Keine Salsa, keinen Tango, sondern aztekische Tänze aus der Zeit vor der Eroberung Mexikos durch die Spanier. Immer mit dabei ist der Tod in Gestalt von tätowierten Skeletten und Totenköpfen. Schon vor der Ankunft der Spanier in Lateinamerika spielte der Tod im täglichen Leben eine wichtige Rolle. Der Sonnengott brauchte in der Religion der Azteken Menschenopfer, um Kraft für seinen täglichen Weg über den Himmel zu schöpfen. Ganze Kriege wurden geführt, um genügend Gefangene für die entsprechenden Rituale zur Verfügung zu haben. Totenköpfe begrüßen auch die Besucher des Anthropologischen Nationalmuseums von Mexiko-Stadt, wenn sie die Halle zur Kultur der Azteken betreten. Die Temperatur sinkt gefühlt um ein paar Grad, wenn man vor einem Zompantli steht, einer Mauer, die fast nur aus den Reliefs steinerner Schädel besteht. Die Azteken hatten eine sehr düstere Religion und es gibt Wissenschaftler, die glauben, dass es der Katholizismus auch deshalb in Mexiko so leicht hatte, weil sich die indigene Bevölkerung sehr schnell mit den grausamen Geschichten über Märtyrer und Kreuzigungen anfreunden konnte. Dieses Faible für blutige Bilder hält bis heute an. Mexikos Zeitungen zeigen Fotos, die in keinem deutschen Blatt zur Veröffentlichung kämen. Zerstückelte Leichen, fürchterlich zugerichtete Unfallopfer. Nichts ist zu blutig, um es auf die Titelseiten zu schaffen. Denn auch heute gehört der Tod in Mexiko zum Alltag. Etwa 80 Menschen werden in Mexiko pro Tag im Durchschnitt getötet, vor allem in den Machtkämpfen der Drogenkartelle. Den Tod gibt es aber auch in Süß. Zum Tag der Toten im November werden Schädel aus Schokolade und Zuckerguss verkauft. Die Familien feiern an den Gräbern der Verwandten mit Tequila und Mariachi-Musik, so als ob die Verstorbenen anwesend wären. Auch das ist ein Erbe der aztekischen Tradition. Und Schutz und Beistand suchen kann man bei Santa Muerte, einer Heiligen in Skelettgestalt. Dass sie von der katholischen Kirche nicht anerkannt ist, das stört in Mexiko kaum jemanden.
Mexiko vor der Eroberung durch Spanien, auch kein Paradies der Freien und Gleichen. Aber der mexikanische Präsident Obrador hat im März eine Entschuldigung von Spanien und dem Vatikan gefordert für die Unterwerfung der indigenen Völker Anne-Kathrin Mellmann, mir scheint, dass das nicht weiter öffentlich verfolgt wurde. Täuscht der Eindruck?
In Mexiko war das schon ein Thema und es ist auch heute immer noch mal wieder, wird es aufgegriffen. Also das war schon so, dass Andrés Manuel López Obrador für diese Äußerungen einen wahren Shitstorm geerntet hat. Vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken wurde ihm das um die Ohren gehauen und ihm vorgeworfen, er habe keine Ahnung von Geschichte, denn hätte er welche, dann wäre ihm klar, dass sich die katholische Kirche mehrfach entschuldigt hat in der Vergangenheit für die Verbrechen hier auf dem amerikanischen Kontinent im Zuge der Eroberung, im Zuge der Inquisition, dieses Durchsetzens, des brutalen Durchsetzens ihres Glaubens und ihrer Religion. Aber tatsächlich ist so ein bisschen unklar geblieben bis heute, was, ob das López Obrador da eigentlich im Schilde geführt hat, warum er so unbedingt dort gegen Spanien schießen wollte. Die spanisch-mexikanischen Beziehungen hat das zum Glück nicht weiter belastet. Die sind nach wie vor gut und man besucht sich gegenseitig, ausgenommen López Obrador, der keine Auslandsreisen unternimmt. Insofern ist es vielleicht einfach nur ein interessanter Anstoß gewesen für die Bevölkerung, für die Gesellschaft hier, für eine Debatte. Das beobachte ich jetzt immer wieder darüber, welche Spuren diese Eroberung eigentlich hinterlassen hat, wie das mexikanische Volk dadurch geprägt wurde in jeder Hinsicht, was ja auch gerade Stefan Lieder in seinem Beitrag angesprochen hat, wie sich hier die Religionen vermischt haben, wie sich hier die Kultur vermischt hat und auf worauf das Ganze eigentlich errichtet wurde.
Jetzt hat Mexiko ja auch andere aktuelle Probleme eingeklemmt zwischen den USA im Norden und Mittelamerika im Süden. Da versucht das Land, so wie wir das hier von Europa aus sehen, irgendwie den Freihandel hochzuhalten. Gelingt Ihnen das?
Das ist sehr schwer im Moment angesichts der sehr protektionistischen Wirtschaftspolitik der US-Regierung unter Donald Trump. Mexiko steht da jetzt nicht so ganz allein zum Glück, hat es ja als Verbündeten innerhalb dieser nordamerikanischen Freihandelszone auch noch Kanada, das auch bestrebt ist, diese Abkommen aufrechtzuerhalten. Es ist jetzt schon gelungen, ein Nachfolgeabkommen zu verhandeln. Immerhin die nordamerikanische Freihandelszone NAFTA, die bestand fast 25 Jahre lang, bis dann Donald Trump kam und sagte, das sei der schlechteste Deal aller Zeiten, müsse abgeschafft werden oder zumindest neu verhandelt werden. Das hat man geschafft. Allerdings ist dieses Abkommen bisher erst von Mexiko ratifiziert worden. In den Parlamenten der USA und Kanada liegt es leider immer noch und wird nicht ratifiziert, was zu größeren wirtschaftlichen Schwierigkeiten hier in Mexiko führt, weil die Menschen hier, die Unternehmen vor allen Dingen sehr verunsichert sind, es weniger Investitionen gibt. Für Mexiko ist ganz klar, es hängt völlig ab von diesem Freihandel. Handel innerhalb Nordamerikas. 80% der mexikanischen Exporte, die gehen nach Norden.
Mhm. Auch für die deutsche Autoindustrie ist Mexiko als Standort interessant. Vor kurzem hat BMW ein Werk eröffnet. Wie sehr müssen die bayerischen Motorenwerke bangen, dass Trump die Grenze schließt und ihre ganze Investition in Mexiko für die Füße ist?
Da war tatsächlich Zähneklappern angesagt. Ich habe mir diese Werkseröffnung angeschaut. Die war tatsächlich interessanterweise vier Tage vor dem Ablauf der Frist, die Donald Trump gesetzt hatte, um pauschal 5%ige Zölle auf alle Waren, die aus Mexiko kommen, zu erheben. Das hätte natürlich auch BMW betroffen, das nun gerade also 1 Milliarde Euro investiert hatte in diese riesige Anlage da im Wüstensand von San Luis Potosí, die 300 Hektar groß ist, wo jetzt also die Dreier BMW-Serie nicht nur für die USA, sondern für den gesamten Weltmarkt produziert wird. Aber es ist natürlich klar, warum BMW diesen Standort gewählt hat, wegen der Nähe zu den USA und auch weil die USA einer der Hauptabnehmer sind dieser Fahrzeuge, die dort gebaut werden. Für BMW wäre das eine Katastrophe geworden. Deswegen war die Eröffnungsfeier auch eher nicht so bestimmt von sehr guter, ausgelassener Stimmung, weil dieses Damoklesschwert der Zölle darüber schwebt. Schon einen Tag später kam dann die Erleichterung, man habe sich geeinigt, die Mexikaner und die US-Amerikaner haben ein Abkommen unterzeichnet, wonach die Zölle nun erst einmal abgewendet sind. Aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Das kann durchaus sein, dass in den nächsten Wochen oder Monaten Donald Trump da wieder auf neue Ideen kommt, Mexiko unter Druck zu setzen und mit Zöllen zu bedrohen. Und das würde natürlich auch wieder die deutsche Autoindustrie treffen, die sich hier angesiedelt hat. Das ist nicht nur BMW, dazu gehören auch Daimler, VW, Audi, also alle großen Hersteller, die hier inzwischen nicht mehr nur für den nordamerikanischen, sondern für den Weltmarkt produzieren.
Und deswegen müssen die Vorstände dieser Unternehmen, ähnlich wie der mexikanische Präsident, morgens checken, was twittert, Donald Trump aus dem Weißen Haus. Ich würde noch mal gerne zurückkommen zu den Migranten und die Bilder der Migranten in Käfigen in den USA an der Grenze, der Kinder, die eingesperrt sind. Bewegt das die Herzen der Mexikaner?
Im Moment nicht so sehr, leider, weil ich glaube, tatsächlich hat sich die Stimmung hier in den vergangenen Monaten ein bisschen gewendet gegen Migranten, was einfach an diesen extremen Drohungen liegt aus Washington gegen Mexiko. Die Mexikaner haben Angst um ihre Wirtschaft, sie haben Angst vor Zöllen, sie wissen, dass es dann ihnen allen schlechter gehen wird und sie sehen als einzige Lösung dieses Problems nun oder dieser drohenden Gefahr, dass die mexikanische Regierung gegen die Migranten vorgeht. Mir hat ein Pfarrer, der im Süden in Chiapas arbeitet, mit Migranten gesagt, wenn er heute Geld sammeln geht für Migranten, dann kann er nicht mehr sagen, dass dieses Geld für Migranten sein soll, diese Spenden, sondern er sagt dann, er sammelt für die Armen, denn für Migranten möchte ihm keiner mehr etwas geben. Also ich glaube schon, dass diese allgemeine, ja, etwas migrantenfeindliche Stimmung jetzt leider hier um sich gegriffen hat. Das sagen auch Meinungsumfragen, bestätigen das immer wieder, dass die Mexikaner das eigentlich nicht wollen, dass Mexiko hier ein Transitland bleibt in dieser Art und Weise wie in den vergangenen Jahren, weil das eben die eigene Wirtschaft bedroht und nicht nur die Wirtschaft.
Ja, Migration ist eben nicht nur global, sie spaltet auch die aufnehmenden Gesellschaften. Aber etwas hat Mexiko elektrisiert neben der Politik. Angeblich wurde erstmals eine Tonbandaufnahme mit der Stimme der 1954 verstorbenen berühmten Malerin Frida Kahlo gefunden. Stimmt das und was bedeutet das für Mexiko?
Das sah erstmal so aus, als sei das tatsächlich ihre Stimme, weil die nationale Phonothek, die solche Audioaufnahmen sammelt, das auch so als Behauptung in die Welt gesetzt hat und weil sich auch niemand gemeldet hat, der das widerlegen konnte. Es gibt nicht mehr viele Zeitzeugen aus der Zeit von Frida Kahlo. Es gibt zum Beispiel noch den Enkel von Trotzki, der hat sich gemeldet und gesagt, stimmt nicht, das ist ihre Stimme nicht. Und es gibt noch die Tochter von Diego Rivera, dem Ehemann Frida Kahlos, auch ein Maler, die gesagt hat, das könnte sie sein, sie ist sich aber nicht sicher. Und tatsächlich war das in Mexiko eine riesengroße Nachricht, weil es auch hier diese Frida-Manie gibt, wie überall auf der Welt. Endlich hat man ein Tondokument von dieser Malerin, aber tatsächlich währte die Freude nicht lange. Es hat sich dann ziemlich schnell eine Synchronsprecherin gemeldet, eine alte Frau, die in den 50er Jahren ihre große Karriere gemacht hat und die dieses Textdokument von Frida Kahlo gelesen hat und sich also selbst wiedererkannt hat.
Und jetzt sollten wir am Ende unserer Reise mit Ihnen in Ihre Lieblingskneipe gehen. Bei Ihnen ist das zum Lunch, zum Mittagessen, bei uns Abendessen. Wir wollen ja mit Ihnen noch Spaß haben. Wo gehen wir hin?
In die Coyoacana, das ist eine ganz zünftige Kantina im südlichen Stadtteil Coyoacana, in dem übrigens auch Frida Kahlo gelebt hat, wo es dann auch immer Mariachis gibt, die die Gäste dann besingen und gemeinsam mit den Gästen singen.
An Kathrin Mellmann, vielen Dank für Ihre Gastfreundschaft in Mexico City. Am Montag ist der Tag auf Weltreise in Argentinien. Bis dahin ein schönes Wochenende. Mein Name ist Claudia Sauter.